3, 2, 1, 0.
Cars and Bikes,
The Digital Drive. Dieser Podcast wird eure Motoren zum Schnurren bringen. Mit der lieben
Kelly hier, die den Code dieser automobilen Zukunft entschlüsselt.
Und dem wunderbaren
Volker hier, voller Benzin im Blut.
In einer Welt, in der Motorkraft auf Bits und Bytes trifft, tretet aufs Gas und seid dabei, wenn wir euren Fahrspaß auf die nächste Stufe bringen.
So, den heutigen Podcast möchte ich erstmal mit einem großen Dank beginnen. Und zwar für eine Person, die jetzt gar nicht damit rechnet, die hier neben mir sitzt und auf ihrem Handy rumtippt. Ich möchte mich mal bei der lieben Kim bedanken. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Die liebe Kim ist bei mir Head of Production und ist für diese ganze Planung der Podcasts federführend verantwortlich. Und die liebe Kim hat etwas ganz Tolles hinbekommen. Sie hat meiner Spontanität große Rechnung getragen. Denn ich habe am Ende der Woche mit ihr gesprochen, habe gesagt, Kim, mich regt hier sowas auf. Sagt sie, was regt dich denn auf? Ich sage hier diese Diskussion bei LinkedIn. Ich bin da sehr aktiv, beziehungsweise versuche da sehr aktiv zu sein. Die regen mich schon wieder so auf. Und wir müssen jetzt hier mal dieses Thema mal angehen. Und ich muss aber jemanden dazu nehmen, der da wirklich Ahnung von hat. Und da hat sie gesagt, ja, wen stellst du dir denn da vor? Um welche Themen geht es denn? Ich sage, es geht ja um das böse, böse Wort Technologieoffenheit, das ja ganz, ganz viele Menschen beschäftigt. Und es geht dann in diesem Zusammenhang natürlich um die Antriebskonzepte der Zukunft. Und es ist, ja, ein Bekannter von mir, der hat immer gesagt, es ist so viel Meinung für so wenig Ahnung. Und das empfinde ich tatsächlich phasenweise auch so. Und da habe ich Kim gesagt, wir müssen bitte einen Menschen einladen. Und da wusste sie sofort, wen ich meine. Und das kann niemand anders sein als der liebe Mike Groß. Mike Groß ist ein Fachmann durch und durch in diesen ganzen Gebieten und wir werden da intensiv heute drüber sprechen und das ist der Moment für mich zu sagen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Mike.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir sehen uns in letzter Zeit ja so oft, ne? Und jetzt bist du so spontan. Wann kam die Anfrage von Kim, sei mal ehrlich?
Freitag, 18 Uhr, also relativ spät.
Ja.
Und dann muss er überlegen, weil wir haben ja alle gar nicht wenig zu tun.
Mhm.
Wie kann ich denn wann auch hier sein?
Ja.
Weil normalerweise operiere ich so aus dem Gebiet Bremen raus. Also gar nicht, so wie man es vermuten mag, aus Hannover.
Okay.
Und da muss er gucken, wie passen die Termine alle überein?
Ja.
Aber für dich kriege ich das hin.
Es ist ein Traum. Also, vielen Dank an dieser Stelle an euch beide. Habt ihr großartig hinbekommen. Ich weiß gar nicht, Kim, ich müsste nochmal gucken. Ich glaube, ich habe die Idee, Freitag dann zu gegen 17.30 Uhr wahrscheinlich gehabt, so da kurz den Mike kontaktiert. So, und jetzt ist Montag und da sitzen wir. Also großartig an dieser Stelle, vielen, vielen Dank für euch. Genau, und ich würde gerne so ein bisschen reinstarten. Ich habe gerade großspurig verkündet, dass es meiner Meinung nach ganz, ganz oft ganz viel Meinung in Kombination mit relativ wenig Ahnung gibt und bei Mike sei das anders. Damit wir erstmal so ein bisschen reinkommen ins Thema, Mike, viele kennen dich wahrscheinlich von LinkedIn. Du hast eine ganze Menge Follower. Ich glaube, über 12.000 oder 14.000 oder ähnlich, glaube ich.
Ich gucke da täglich nicht nach, aber so ungefähr soll es sein, ja.
Ja, das ist schon. Und ich bin immer wieder begeistert, was du auch tatsächlich, wie viele Menschen du mit deinen Postings auch erreichst. Du bist da wirklich fleißig am Ball. Und die Sachen sind alle wirklich immer mit Tiefgründigkeit und wirklich mit Expertise versehen. Aber wir wollen dich jetzt erstmal so ein bisschen kennenlernen. Wer ist Mike Groß? Warum? Was hast du vorher gemacht? Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Wie hat es mal angefangen? Und so weiter. Uns interessiert alles.
Alles. Dann werde ich auch mal relativ früh anfangen.
Sehr gerne.
Also meine Autoleidenschaft habe ich so, wir sind ungefähr ein Alter, so 93, 94 entdeckt.
Okay.
Da gab es nämlich in der Schule noch die ganzen Praktikas. Wo geht man hin? Und dann war das Praktikum in der Autowerkstatt. Das war so ungefähr die Zeit, so Golf 3. Da kam der gerade so irgendwie raus.
Ja.
Dann gab es auch schon, jetzt schließt sich so ein bisschen auch schon vorzeitig der Kreis, da gab es auch schon so ein E-Golf. Also Golf 3, da hat man angefangen, auch wirklich dann in der kleinen Serie auch schon E zu bauen.
Okay.
Ja. Trotzdem, und das ist immer ganz wichtig, ist es so, wir haben ja alle dazugelernt. Deswegen sagst du auch gerade hier Technologieoffenheit.
Mhm.
Wir sprechen immer davon,
mhm,
oder ich ja sage im Prinzip über Wasserstoff, E-Mobilität,
mhm,
als ob ich das, sage ich mal, irgendwie schon ewig mache. Das ist ja auch nicht der Fall.
Okay.
Und deswegen finde ich auch mit dieser Anfeindung so, ich habe auch ganz lange Verbrenner gefahren. Ich habe mal eine Firma gehabt, die sich mit Chip-Tuning beschäftigt, das heißt so im Tuning-Sektor. Mhm. Und das war ja auch alles noch Verbrenner, also andere Kennfelder draufziehen und so. Mhm. Ich habe ja nicht immer nur E-Mobilität, batterieelektrisch, wie auch immer, Wasserstoff gelebt und auch gesprochen. Bloß irgendwann muss man sich ja auch mal anpassen.
Absolut. Ich würde noch mal ganz kurz vorne, also so gegen 93 und du hast tatsächlich, ich interessiere mich ja wirklich dafür, 93 kam tatsächlich der Golf 3 raus, nee, 92 glaube ich sogar. Irgendwie so muss es gewesen sein, weil ich glaube, ich hatte auf jeden Fall mal einen Golf 2 G60, das war damals, da war ich ganz weit vorne mit, das Auto war Baujahr 91, genau, aber 93, auf dem 92, 93, das kommt auf jeden Fall gut hin. Da hast du dann ein Schülerpraktikum gemacht bei einem VW-Händler, wahrscheinlich?
Bei einem VW-Autohaus, ja.
VW-Autohaus, okay. Das war dann so zum Abschluss der, oder nach der Schule? Oder
das war so, sag ich mal, um zu orientieren.
Okay.
Weil man wusste ja gar nicht in dem Alter auch, was soll man genau machen.
Ja.
Ja. Ich habe immer schon relativ viele Berührungspunkte mit Autos gehabt.
Okay.
Weil ich lebte auf einem Gelände, wo eine Tankstelle war. Also wir haben eine eigene Tankstelle gehabt, auch mit einer Werkstatt.
Okay.
Da wirst du mit diesen ganzen Sachen auch schon, kommst du früh in Berührung. Und dann wollte ich mich orientieren, ob das wirklich was für mich ist.
Mhm.
Und dann bin ich natürlich im Ruhrgebiet groß geworden.
Oh, okay. Wo genau?
Aber mal Gelsenkirchen, so die Ecke. Ne?
Oh, okay.
Und als ich dann angefangen habe oder einen Führerschein hatte, dann kennst du die ganzen Ecken. So D&W, Bochum und ja, so. Also alles, wo das ist. Und dann wächst du halt da rein. Also dem ganzen Autothema. Mhm. Und dann ging es irgendwann beruflich dann auch in die Richtung.
Mhm.
Und irgendwann kam halt die E-Mobilität dazu.
Mhm.
Und die Anfänge waren ja auch schwierig. Da gab es ja wirklich noch das, was auch jetzt heutzutage immer noch, also diese ganzen Sachen, die es damals zum Anfang gab zur E-Mobilität, die gibt es ja heute immer noch. Aber damals gab es wirklich Reichweitenangst.
Mhm. Mhm.
Wenn halt so ein kleiner Smart irgendwie, sag ich mal, um die 100 Kilometer Reichweite hat,
ja,
da musst du wirklich gucken, wie kommt man dann wo irgendwie hin.
Ja.
Aber das wird ja heute immer noch forciert. Du hast gerade LinkedIn angesprochen.
Ja.
Diese Thematik, diese Beiträge oder was auch immer, diese Kommentare dazu, die findest du heute immer noch.
Die sind ganz schlimm und da würde ich gleich gerne tatsächlich auch so ein bisschen konkret mit dir drauf eingehen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz, also 93, dann hast du im VW-Autohaus und dann kam das ganze Thema Elektromobilität dann irgendwann für dich dazu. Mich interessiert natürlich mal die Anfänge E-Golf, wenn du das so sagst, Golf 3 Elektro.
City hieß der, glaube ich, oder?
Das weiß ich gar nicht. Irgendwie sowas. Was hatte denn, um dann mal in der aktuellen Währung zu sprechen, was hatte denn so ein Auto für eine Reichweite?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich habe es wirklich auch nur mitbekommen, dass es sowas gibt.
Ah, okay.
Aber es war damals ja auch Nische.
Absolut. Also ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Elektro-Smart tatsächlich, was du gerade angesprochen hast, hätte ich fast selber mal für mich erworben. Und irgendwie spiele ich immer noch so ein bisschen mit dem Gedanken, also der richtige Smart, also dieser kleine Zweisitzer, am besten als Cabrio. Ich weiß, so ein Ding schafft irgendwie besten Falle 100 oder 120 Kilometer, wahrscheinlich irgendwie im Sommer, im Winter noch, okay, im Winter würde man vielleicht auch gar nicht fahren, aber so als kleiner Cityhopper ist das irgendwie eigentlich auch schon ziemlich, ziemlich cool. Okay, hast du dann das Ganze irgendwie gelernt oder studiert, dass du diese Automobilthematik so, mit der so quasi dich verheiratet hast?
Ja, Automobil, logischerweise dann irgendwann gelernt.
Okay.
Auch dann haben wir eine Ausbildung gemacht hier, Kfz-Mechaniker, Meister, also was zugehört.
Okay, so dieses ja klassische, auch, ne?
Was Studium, man halt so macht. Maschinenbau.
Mhm. Ach so, naja, okay, das, was man so halt macht, wenn man so im Ruhrpott dann aufwächst, also Mechaniker, Meister, Maschinenbau, okay, verstehe.
Mhm. Ja, aber dann auch, wie kommt man dann dahin? Es kam ja irgendwann ein Wandel. Mhm. Das heißt, es gab immer mehr dazu.
Mhm.
Und dann habe ich in einer Firma gearbeitet, wo dann auch die Reichweite mit batterieelektrischen Antrieben nicht mehr unbedingt gegeben war, sondern dann im Schwerlastbereich, wo wir auch jetzt alle von sprechen.
Mhm.
Da ging es dann auch, weil du auch gesagt hast, wie ist das mit Wasserstoff, darüber poste ich auch immer relativ viel.
Mhm.
Da kam auch dann der Aspekt Wasserstoff dazu.
Okay.
Und du hast ja auch so ein bisschen diese Lernphase angesprochen. Eigentlich habe ich mal ganz viel dadurch gelernt, also gar nicht explizit Bücher gelesen, sondern einfach die Fragen der Kunden beantwortet oder beantworten wollen.
Okay.
Das ist, wo kommt dann der Wasserstoff her? Ist eine Batterie gefährlich? Wir lesen immer, die brennt ab. Also so diese typischen Sachen, die man auch da immer noch liest, habe ich dann versucht, wirklich fundiert, und da braucht man dann ein bisschen für, dann auch zu beantworten, um halt nicht diese Standardantworten geben zu müssen oder auch dann, ich glaube, du hast es auch schon angesprochen, diese Kommentare nerven dann doch schon ein bisschen. Man braucht so ein bisschen dickes Fell heutzutage in der in Social Media.
Ja, tatsächlich, das braucht man. Was ich finde sogar dickes Fell ist das eine, damit man könnte ja mit der einen oder anderen Sache, glaube ich, auch umgehen. Social Media ist ja, glaube ich, auch eine totale Plattform, um einfach auch zu zeigen, in der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, guck mal, ich habe gar keine Ahnung davon, aber ich kann es trotzdem rumposaunen. Dafür ist es ja wirklich brillant geeignet und auch außerhalb jetzt des automobilen Umfeldes, das gilt ja, glaube ich, für jedes Thema. Man muss sich ja manchmal schon wirklich wundern, warum das Menschen so kommunizieren, wie sie es kommunizieren. Also man kann sich schon tatsächlich wundern. Nichtsdestotrotz sind diese Themen ja aktuell sehr, sehr, sehr wichtig. Du hast gerade den Schwerlastverkehr angesprochen. Das vielleicht nochmal, ich erinnere mich noch zurück, wie wir beide uns kennengelernt haben. War das dann in der Situation, du hast bei der Firma Faun, glaube ich, gearbeitet. Und das war ja der Part, als wir gerade in der Ausplanung der ersten Cars and Bytes waren. Und wir natürlich geguckt haben, wen können wir vielleicht als Partner dafür gewinnen? Welche Themen können wirklich spannend sein? Und da sind wir dann relativ schnell dann auch auf das Thema Wasserstoff gekommen. Ich kann mich da heute immer noch outen. Also ich habe da technisch immer noch gar keine Ahnung von. Ich weiß, dass man da irgendwas spalten muss, damit es hinterher funktioniert. Aber das wirst du ja, glaube ich, gleich nochmal erklären können. Aber damals gab es ja, glaube ich, auch die ersten Müllwagen, glaube ich, mit Wasserstoff.
Das in Berlin,
glaube ich, ne? Oder war das so?
Ja, allgemein haben wir, sage ich mal, bundesweit die ersten Fahrzeuge auf den Weg gebracht.
Okay.
Weil man muss sich hier einfach vorstellen und auch, sage ich mal, so rein technisch kann man ja auch, ich weiß gar nicht, ob ich dich schon mal gefragt habe, ob du ungefähr weißt, was so ein Müllfahrzeug so auf 100 Kilometer, wie viel Liter Diesel da so durchgehen?
Oha. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich würde jetzt einfach mal was raten. Jetzt würde ich mal überlegen, wie groß oder beziehungsweise wie schwer ist denn so ein Müllfahrzeug? Ich würde mal sagen, die sind ja so mittelgroß. Ich würde mal so schätzen, so 20 Tonnen vielleicht. Glaube ich, würde ich mal schätzen.
Dass der so schwer ist?
Ja.
Okay, also ein Dreiachser kann maximal so 26 Tonnen.
Okay.
Also, und dann kannst du ungefähr, sag ich mal ja, so ein bisschen raten oder schätzen.
Nicht verraten jetzt, ich will nämlich raten. Also genau. Ich war ja mit meinem Gewicht war ja schon mal gar nicht so schlecht.
Da warst du gar nicht so schlecht.
Okay, dann würde ich jetzt.
Ist ja auch technisch.
Ja, naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ich würde jetzt mal raten, wir haben ungefähr 50, 60 Liter auf 100 Kilometer.
Aber ist das schon viel, wenn du darüber nachdenkst. Das ist sogar noch mehr, sind also 75 bis 80 können da auch bei rumkommen.
Okay.
Aber deswegen ist es ja so. Also er fährt ja nur von Tonne zu Tonne.
Ja, okay.
Fährt an und bremst wieder.
Okay, das ist das Übelste. Ja, absolut.
Das kennst du ja, sag ich mal, von deinem PKW auch im Stadtverkehr. Da kommen ja, sag ich mal, auch dann die Verbräuche zustande.
Absolut.
Und eigentlich ist so ein Verbrenner noch nie dafür gebaut worden, um so wirklich 30, 50, 100 Meter von Tonne zu Tonne zu fahren.
Okay, und dann hat man dort tatsächlich die ersten Wasserstoff-LKWs eingesetzt. Ich weiß, du hattest mir, glaube ich, damals noch mal Bilder gezeigt. Das finde ich sehr spannend. Aber ich würde jetzt mal, bevor wir über diese ganzen Themen reden und wo das überhaupt war und wie, es grassieren ja dann diese ganzen Ausdrücke. Bis hin zu natürlich, dass man immer sagt, das ist totaler Quatsch und das wird niemals produziert werden und niemals ausreichend. Und falls es das überhaupt gibt, dann sowieso auch nicht für den Individualverkehr, sondern nur für Schiff und Flugzeug, glaube ich, und für Schwerlast, wie dem auch sei. Bring uns doch mal so ein bisschen ins Thema oder nimm uns doch mal ein bisschen mit. Es gibt ja, wenn ich das so richtig weiß, unterschiedliche Arten. Man spricht ja dann von grauem Wasserstoff, glaube ich. Man spricht von grünem Wasserstoff. Das ist dann so dann die Paradedisziplin, wo es dann energetisch, glaube ich, oder ich sag mal, was dann den CO2-Footprint angeht, das ist, wo es hingehen soll. Kannst du uns das so erklären, dass man mit mittelmäßigen chemischen Kenntnissen, ist das jetzt, glaube ich, überhaupt das richtige Fach, weiß nicht, habe ich früh abgewählt, versteht, über was reden wir hier eigentlich? Was ist das überhaupt, mal so ein bisschen eingrenzen zu können überhaupt? Wofür soll das gut sein und wo liegt am Ende des Tages die Problematik?
Das kann ich versuchen zu machen und zwar ist erstmal so, du hast zwei Farben genannt. Es gibt da noch ganz, ganz viele Farben mehr heutzutage. Man hat diese Farben stehen ja für irgendwas. Du hast ja gerade schon gesagt, was ist mit CO2-Neutralität. Ja? Diese Farben stehen immer für den Herstellprozess. Das heißt, wird CO2 bei diesem Prozess frei oder nein? Ja oder nein, so rum. Und jetzt haben wir grünen Wasserstoff. Diesen möchten wir alle. Ich glaube, Die Politik spricht gerade von nichts anderem als halt grünen Wasserstoff. Und der kann dann erzeugt werden, wenn wir ihn durch Photovoltaik, durch Windkraft oder Wasserkraft erzeugen, diesen Wasserstoff.
Okay.
Und alles, was aktuell schon da ist und was seit Jahrzehnten schon da ist, ist natürlich grauer Wasserstoff.
Okay.
Und bei diesem Prozess wird immer CO2 frei. Und das ist ja das, was wir aktuell verhindern wollen.
Okay, kurze Frage dazu. Mhm. Gibt es, außer das mit Grün verstehe ich jetzt, also Grün mit Öko und Grün, das hat sich ja so durchgesetzt, jetzt Grau, gibt es eine Herleitung, warum man auf diese Farben so gekommen ist? Oder ist jetzt Grau ein Synonym für ein bisschen schmutzig? Oder kann man das, ist das so entstanden?
Das kann wohl so entstanden sein, aber Grau ist jetzt immer, also, oder auch, es gibt auch Schwarz.
Okay.
Dann sagt man, er wird durch Kohle erzeugt. Also da hat man, glaube ich, schon so eine direkte Herleitung irgendwie. Ja, Grün ist für uns alles immer total schön, ne? Die grüne Blumenwiese. Ja, und der graue Wasserstoff, der wird dadurch erzeugt, der vielfach erzeugt, dass ich fossile Energieträger verbrenne.
Okay.
Und das ist ja auch das, wo wir vielleicht heute auch nochmal sprechen wollen. Wir haben eigentlich gesprochen über Verbrennungsmotoren. Also wir kommen ja alle aus dieser Szene Verbrennungsmotoren. Warum wir das in Zukunft halt nicht mehr so brauchen, nutzen sollten.
Okay, das heißt, wir haben jetzt noch ganz, ganz viele verschiedene Farben. Und du hast erklärt, das geht also letztendlich darum, also Grün wussten wir, glaube ich, alle. Und ansonsten geht es immer darum, wird da CO2 freigesetzt. Kannst du so ein bisschen mal was sagen, wie Wasserstoff ist ja nicht irgendwo jetzt vorhanden, sodass ich sage, das kann ich jetzt irgendwo mir ernten oder irgendwo rausnehmen. Wie kann man denn überhaupt Wasserstoff erzeugen und so die verschiedenen Themen? Du hast einmal gesagt, okay, grün haben wir, die Basis wären dann die sogenannten wahrscheinlich erneuerbaren Energien, die man, glaube ich, so nennt, sei es durch Wind oder Wasser oder Sonne. Und das andere halt durch Verbrennen fossiler Basisstoffe. Und wie ist denn so ein chemischer Prozess oder wie ist denn überhaupt der Prozess, um Wasserstoff herzustellen und wie muss ich mir das vorstellen? Ist es dann flüssig? Ist es Luft? Ist es oder wie Luft? Ist es gasförmig? Also heißt das, glaube ich, wie kann ich das Ganze einfangen, behalten, weiter nutzen? Wie geht das?
Jetzt versuche ich mal eine Frage nach der anderen zu klären.
Waren das zu viele Fragen? Okay.
Also einmal Wasserstoff und da kommt wieder eine weitere, ich weiß gar nicht, darf man Farbe sagen bei Weiß?
Nein. Ja. Ne. Oh. Doch, an der Stelle haben wir jetzt die Farbe Weiß, damit Weiß. Wir wissen, worüber wir reden. Kein Problem.
Also weißer Wasserstoff, das ist Wasserstoff, der wirklich in der Natur vorkommt.
Okay.
Also das gibt es auch. Mhm. Ja. Und er kommt halt in der Natur vor, aber wie kann er auch oder wie wird er überhaupt erzeugt? Ja. Wasser, das wir, sag ich mal, auf der Welt ja auch genug haben, wird dann aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist immer ganz wirklich diese banale Herleitung. Ja? Mhm. Und auch da, wir reden ja im Podcast gerade über Wasserstoff. Und wir reden immer so, als ob er gerade mal eben so, oder die Politik macht es ja auch, der ist gerade mal eben entdeckt worden. Also als neues Allheilmittel.
Ja.
Der ist aber schon 1766 entdeckt worden. Also schon etwas länger her.
Okay.
Und das erste Auto mit Wasserstoff gefahren ist auch schon 1800 und nagel mich fest, aber irgendwann so 1806, 1811.
Ach was, okay.
Also von daher, man darf immer nicht vergessen, die Technik gibt es auch schon lange, wird auch schon lange genutzt und sie ist ja auch handelbar. Weil das, was wir heute haben, ist, wenn wir über Wasserstoff sprechen, egal wie wir es gerade gemacht haben, wie wird der denn erzeugt, schwingt der immer so mit. Der ist aber total gefährlich.
Mhm. Stimmt.
Es ist ein weiteres Gas, was wir haben.
Mhm.
Und du hast gerade gesagt, Chemie abgewählt.
Mhm.
Also Periodensystem der Elemente ganz oben links, so leichteste Element, was wir kennen. 14 Mal leichter als Luft.
Wow, okay. Ja. Okay.
Das kommt halt vor, aber es gibt uns auch ständig. Also Wasserstoff, sage ich mal, ist überall da. Mhm. Und ich glaube, diese Ablehnung zum Thema Wasserstoff kommt daher, weil aus der Schulzeit kennen wir gar nicht viel zum Thema Wasserstoff. Ich habe gerade gesagt, Periodensystem Elemente ist da zu finden oben links. Dann haben wir wohl gelernt, dass der Zeppelin irgendwann mal abgestürzt ist. Ja, das auch so als gefährliche Variante. Und wir haben alle ein Knallgasexperiment gemacht. Also den Luftballon, der mal eben dann...
Stimmt.
Und dann hört es aber in der Schulbildung auch schon auf. Und deswegen kommt das ja immer. Und du hast auch vorhin gesagt, woher kommen diese LinkedIn-Kommentare? Meistens kommen ja die von den Leuten, die auch noch nie wirklich darüber viel gehört haben, Und meistens ist ja leider, ist aber auch menschlich, dass wir immer so Sachen verteufeln, von denen wir wenig Ahnung haben. Mhm. Um nochmal auch die Brücke zu schlagen, auch bei E-Mobilität ist es doch schon so. Wer sagt denn, diese Autos sind schlecht oder lehnt sie ab? Derjenige, der eigentlich noch nie vorher ein E-Auto gefahren hat oder mal getestet hat.
Ja, da hast du tatsächlich, ich würde sogar fast sagen, leider recht. Ich habe die Erfahrung jetzt schon des Öfteren selber machen müssen, weil diejenigen, die mich kennen, ich war immer Petrolhead durch und durch und habe grundsätzlich am Thema Automobil ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Freude. Also mich kann man da sehr leicht mit begeistern. Und jetzt war ich seit mittlerweile einem Jahr selber voll elektrisch. Und letztes Wochenende war ich auf der Essen Motor Show. Es war großartig. Also da waren natürlich mal wieder die ganzen Petrolheads und natürlich die Autoenthusiasten. Aber es wird auch dort elektrischer, muss man ganz ehrlich sagen. Gute Freunde und Kooperationspartner von uns und auch von der Cars & Bytes, eShare One und eMobilio zum Beispiel, haben einen großen Gemeinschaftsstand, ich glaube in der Halle 7, wo sie dann verschiedene Produkte ausstellen, also im Elektromobilitätsbereich, also es wird schon immer größer. Aber ich hatte das gesamte Wochenende ganz, ganz viel Austausch und natürlich ist es eine Autotuner-Messe eigentlich oder Autotuning-Messe. Und immer wieder gab es so die Gespräche, ja, was fährst du denn jetzt? Und dann habe ich halt erzählt so und so und dann, ja, aber das ist ja Elektro. Ja, bist du verrückt, bist du wahnsinnig und so weiter. Wir kamen immer in diesen Austausch und ich habe das dann erklärt und habe es aber immer versucht, möglichst objektiv zu machen. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die andere Leute missionieren wollen, weil ich selber nicht missioniert werden will. Ich finde das wirklich ganz, ganz fürchterlich. Und da gibt es ganz viel auch gerade im Bereich der Elektro-Fans, die man jetzt irgendwie, glaube ich, E-Onlys nennt mittlerweile. Früher waren es ja die Tesla-Fanboys, die wirklich versuchen, und ich finde das wirklich nicht angemessen, andere Leute zu missionieren und das als auch Elektromobilität als völlig problemfrei darstellen. Und das ist es ja einfach nicht. Ich selber möchte mein aktuelles Auto nicht mehr missen. Ich möchte es wirklich nicht mehr hergeben. Aber ich habe auch schon ganz vielen gesagt, ich habe, glaube ich, auch wirklich gute Voraussetzungen. Also ich kann zu Hause laden, ich kann in der Firma laden. Das Auto hat 800 Volt Bordsystem, lädt 270 kW, wenn die Batterie vorgeheizt ist. Also das ist schon alles soweit wirklich, glaube ich, toll. Aber nichtsdestotrotz gibt es Herausforderungen. Was ich aber sagen wollte, genau, was du gerade gesagt hast, die Leute haben dann eine gewisse Meinung, haben aber die Erfahrung gar nicht dahinter. Und bei mir war es dann genauso, als sie gesagt haben, ja, was hast du denn gegen Elektromobilität? Ja, das ist, im Winter funktioniert das ja gar nicht. Ich sage, ja, aber das hast du jetzt, wie viele Winter hast du das jetzt schon selbst? Nee, gar nicht, aber habe ich gehört. Ja, und die laden ja auch alle nicht. Und dann gibt es übrigens die Ladesäulen, gibt es irgendwie viel zu wenig. Und wenn es dann welche gibt, dann sind die entweder belegt oder kaputt. Und ich sage, ja, aber das stimmt doch gar nicht. Also sicherlich habe ich auch schon mal bin ich zu einer belegten Ladesäule gefahren, das nervt. Ich bin auch schon mal hingefahren, zu einer Ladesäule, die ja nicht funktioniert hat. Sowas passiert hat dann ab und an schon mal, wo man dann auch nicht so richtig herleiten kann, warum ist das jetzt so? Und das sind wir sicherlich durch Tankstellen nicht gewohnt. Da hängt man den Rüssel rein und das funktioniert ja irgendwie immer. Aber es ist ja nicht so negativ, wie es dann oftmals halt beschrieben wird. Also da gebe ich dir total recht. Und wahrscheinlich lässt es sich zum Thema Wasserstoff wahrscheinlich so aus deiner Erfahrung auch duplizieren. Es ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Die Leute haben gar keine richtige Erfahrung, aber haben trotzdem eine eher negative Meinung.
Ja, das, was du gerade gesagt hast mit belegten Ladesäulen, funktioniert im Winter nicht. Das sind ja alles, sag ich mal, Ausnahmeerscheinungen. Mhm. Und die werden ja auch in Social Media, in der Presse ausgeschlachtet. Mhm. Auch wenn so ein Auto mal abbrennt, das ist ja, sag ich mal, das Erste, was dann passiert. Da wird ein Foto gemacht, ob das jetzt an dem E-Auto liegt. Das war das Thema auch hier mit der Fähre, ne?
Mhm, absolut.
Es wird ja alles, sag ich mal, von der Presse und von allen dann ausgeschlachtet und heutzutage dann auch multipliziert, sodass jeder gar keine eigene Erfahrung braucht. Er weiß ja dann, wie gut das ist. Aber auch zum Thema so, wir kennen es ja nicht mit aus. Ich war vor kurzem zu einer Veranstaltung in Cuxhaven. Das war auch eine Wasserstoffveranstaltung. Mhm. Und da kam jemand mit einem Mirai angefahren. Okay. Also ein Wasserstoff-PKW. Mhm. Und der hat im Auto geraucht. Und dann fuhr der an uns vorbei. Oha. Man guckte mich nur an, weil genau wie du, der muss das ja wissen. Darf der überhaupt im Auto rauchen?
Oha, okay.
Da sag ich, also erstmal grundsätzlich nicht gut.
Okay, aber er hat mit Wasserstoff nichts zu tun?
Sag ich, mit Wasserstoff hat er nichts zu tun. Okay. Das ist ja ein zugelassenes Auto. Also es hat ja genau alle Voraussetzungen, alle Prüfungen erfüllt,
ja,
um ein zugelassenes Fahrzeug zu sein.
Ja, na klar.
Ja.
Ach, verrückt.
Aber es ist wirklich so. Und ich habe ja gerade gesagt, ich lerne ja auch so, oder das hauptsächlich, was ich gelernt habe, waren immer durch Kundengespräche. Da standen wir nur neben dem Auto. Dürfen wir denn jetzt hier neben dem Auto eine rauchen?
Oh,
ja.
Dürfen die.
Aber ja, und so banale Sachen. Also du hast ja nebenan auch das Studio.
Mhm.
Darf ich das Auto einfach so in das Studio reinfahren?
Mhm.
Da sind also wirklich ganz, ganz viele Fragen auf dem Level gewesen, bis dann auch zu hochtechnischen Fragen, zu einer Gefährdungsbeurteilung. Oder bei dem Thema, das haben wir, glaube ich, bei Immunität auch mitbekommen, geht bei Wasserstoff weiter, die Rettungskräfte.
Mhm.
Dass wir dann gesagt haben, wenn so ein Auto brennt, Immunitätstechnisch, was passiert denn da? In Weimar kann man überhaupt nicht löschen und ne, da ging es ja so weiter.
Mhm.
Bei Wasserstoff geht das Thema dann auch so weiter. Aber ich kann dich auch beruhigen, wenn wir demnächst, und das werden wir ja tun, auch mal etwas machen in dem Studio mit Wasserstoff oder auch Wasserstoffauto reinfahren.
Okay.
Nicht nur das reine E-Auto, ist das da drin. Also das Auto ist erstmal sicher da drin.
Okay.
Und wir aber auch.
Okay, also ich muss mir keinen Helm besorgen vorher, wenn du, okay, dann da bin ich schon mal beruhigt. Ich würde ganz kurz nochmal so ein klitzeklein wenig auf diese technische Komponente zu sprechen kommen. Und zwar in den Diskussionen ist es ja immer jetzt mal unabhängig der Tatsache Expertise oder nicht Expertise, geht es ja einfach dann auch mal um den Herstellprozess. Da geht es ja dann darum, dass auch in der Folge, aber das würde ich jetzt gar nicht thematisieren wollen, und bei E-Fuels und diesen ganzen Themen, um natürlich Ineffizienz, um einen deutlich erhöhten Bedarf überhaupt erstmal an Energie, um letztendlich das gleiche Ergebnis hinten rauszubekommen. Jetzt liest man immer wieder, und ich kann nicht einschätzen, ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder ob das Meinungsmache oder Stimmungsmache ist, was das Thema Wasserstoff angeht, weil es gibt ganz viele, von denen ich immer höre, dass es eigentlich schon so ein richtiges Zukunftsthema ist, und viele behaupten dann immer, ja, aber selbst wenn es das wäre, rein technisch ist es das vielleicht, es wird aber niemals diese Kapazitäten geben, die man braucht. Und wenn es sie ansatzweise gäbe, dann ganz sicher nicht für den Individualverkehr. Wie schätzt du denn das ein? Oder kann man das überhaupt objektiv belegen? Und kann man sagen, das wird dann, wenn man die und die Kapazitäten, könnte man wirklich erzeugen? Das und das ist technisch oder rein vom Volumen her wirklich nicht machbar. Gibt es denn da irgendwie Zahlen, über die man so wirklich sprechen kann?
Man kann über Zahlen sprechen, aber wir fangen, glaube ich, erstmal da wieder auch vom Anfang an. Weil du sprachst ja Individualverkehr. Da wird es genauso passieren, was in den letzten Jahrzehnten auch passiert ist. Es gibt Leute, die haben ein Benzinfahrzeug, Leute, die haben ein Dieselfahrzeug. Es gibt auch schon Leute, die sind schon auch mal vereinzelt auch elektrisch gefahren. Dann haben wir, glaube ich, die Ära mitgekriegt, der Gasumbauten.
Ja.
Dann sind Leute mit Frittenfett gefahren.
Mhm.
Also es gab alle Varianten, die wir irgendwie durchgespielt haben. Und genauso, und das ist ganz wichtig und das stelle ich, glaube ich, oben an. Das hast du zu Anfang gesagt, Technologieoffenheit. Wenn ich über Wasserstoff spreche, dann spreche ich darüber, weil ich da gerade, sag ich mal, zu gebeten werde oder, sag ich mal, gerade das ganz gut finde. Deswegen finde ich aber batterieelektrisch, also ich fahre ja selbst eins, auch gut. Es geht einfach darum, was möchte ich oder was brauche ich denn? Und wir haben eingangs ja auch über diesen E-Smart gesprochen, du würdest ja auch einen holen. Ja, aber wofür denn? Als Zweitwagen, ich fahre mal, wenn ich Lust habe, das ist ein Cabrio, dann fahre ich mal um den Block. Dann reicht mir so 100 Kilometer Reichweite.
Absolut.
Aber warum ist man denn so gegen E-Auto, wenn man sagt, ne, der schafft ja keine 1000 Kilometer? Denk mir so, das ist richtig.
So, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Haben Sie recht? Ja.
Aber wann brauche ich die denn? Also jetzt kann man ja auch wieder gucken, und da kennen wir alle die Zahlen. Wie viel Kilometer wird zum Auto ein Stück denn bewegt? Oder wer fährt denn? Da müsste es ja schon, um 1000 Kilometer Reichweite zu brauchen, musst du ja einen Arbeitsweg haben, täglich eine Strecke 500 Kilometer wieder zurück. Glaube ich, haben die wenigsten.
Richtig.
Also von daher ja. Und wenn du dann auch das machst, dass du zu Hause laden kannst, dann gibt es da eigentlich keine Reichweitenproblematik. Und da, um dann nochmal einzugehen, es gab immer schon verschiedene Technologien. Und ich hoffe, die wird es auch weiterhin geben, also batterieelektrisch. Ich kann einfach den Strom ins Auto laden, kann ihn dann wieder verbrauchen. Und das mache ich immer wieder. Wir haben ja auch gelernt dann drüben im Studio, wo war das, vor 2 Wochen, dass auch eine Batterie relativ lange hält. Also nicht immer zu sagen, dann geht die Batterie kaputt und ich kann gleich das Auto entsprechend entsorgen. Das passiert ja auch nicht. Also ich glaube, wir müssen auch dahin wieder zurückkommen, dass wir auch andere Meinungen dann auch mal akzeptieren und sagen, ich möchte gerne batterieelektrisch fahren. ich fahre jetzt mit Wasserstoff, weil die Fahrzeuge gibt es ja auch schon auf der Straße, auch im Individualverkehr. Ich habe gerade von einem gesprochen, da gibt es auch ein paar andere noch, weil ich es einfach möchte. Mhm. Ich möchte einfach zum Beispiel nicht eine Ladezeit haben, die ist mittlerweile auch relativ schnell, aber beim Wasserstoff, an einer Wasserstofftankstelle, kann ich das Fahrzeug ganz normal betanken. Und dann ist der Betankungsvorgang eines PKWs, dauert so 5 bis 7 Minuten.
Ja, das würde ich gerne mal einhaken. Das ist, glaube ich, auch immer ein Thema, was immer sehr gerne genannt wird. Tatsächlich als absoluter, als großer Pluspunkt von dieser gesamten Thematik oder von der technischen Umsetzung mit Wasserstoff. Jetzt ist es doch aber so, dass, das habe ich aber auch nur gelesen, ich weiß es auch wiederum nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber die Anzahl der Wasserstofftankstellen in Deutschland massiv runtergefahren wurde, wobei massiv ist wahrscheinlich auch relativ, wahrscheinlich es gab ja noch gar nicht so richtig viel. Aber wie passt das zusammen? Oder nochmal die Frage an dich als Fachmann, ist das jetzt wirklich rein für den Individualverkehr? Ist es wirklich eine richtige Option oder sagst du auch, nee, das wird es jetzt aus Gründen der Kapazität gar nicht geben können? Ich habe nämlich das war meine Initialzündung, weil sie zu Kim gesagt hat, wir brauchen mal einen Fachmann, als sie dann auch in einer Diskussionsrunde bei LinkedIn wurde ich dann als Fossil-Lobbyist tatsächlich betitelt. Das war, als ich das Geschäftsmodell von Oliver Zipse respektive der BMW Group als positiv erachtet habe, der sehr öffentlich kommuniziert, wir gehen technologieoffen damit um. Und dann hat man das extrem in Frage gestellt, obwohl BMW ja ganz klar auch äußert, wir machen schon, der Fokus ist auf Elektromobilität, aber wir vergessen den ganzen Rest noch nicht, weil sie da schon durchaus noch einen Markt sehen. Und wenn man jetzt sieht, was jetzt diese Woche veröffentlicht worden ist, BMW als Hersteller des Jahres 2022, ich glaube 18,6 Milliarden Gewinn erwirtschaftet, ist ja, glaube ich, ein Zeichen, dass die Jungs schon und Jungs und Mädels schon wissen, wovon sie reden und mit einem Oliver Zipse an der Spitze ganz, ganz sicher. Und die haben dann ja, das war auch Teil meines Posts, das Thema X5 Hydrogen ja wieder aufleben lassen. Das heißt, es gibt eine Kleinserie. Und auch das wurde in dem Post maximal zerrissen, weil man gesagt hat, das ist Perlen vor die Säue, das ist so ein Thema, das wird sich sowieso nie durchsetzen. Und mich würde mal interessieren, wie schätzt du das ein? Kann sich das wirklich nie durchsetzen, weil das rein vom Volumen her gar nicht geht? Oder könnte das, wenn es gewisse Voraussetzungen gäbe, wie kannst du das einschätzen? Kann man das irgendwo greifbar machen?
Das kann man greifbar machen. Also da auch wieder, ich versuche gerade mal die Fragen zu sortieren. Das sind immer so ganz, ganz viele an mich.
Ja.
Und ich lerne ja auch jeden Tag dazu. Also auch da beim Thema Wasserstoff, bei der heutigen Technik, kannst du nicht jetzt sagen, boah, ich weiß ja alles. Es würde funktionieren. Ja. Okay. Es würde funktionieren. Aber erstmal dann auch die Tankstellen, die du angesprochen hast. Es gibt aktuell keine 100 öffentlichen Tankstellen in Deutschland. Also da sind das schon mal relativ wenige und das kennen wir einfach nicht.
Okay.
Also kennen es nicht, dass wir, sag ich mal, 50, 80 oder sogar 100 Kilometer zur Tankstelle fahren müssen. Also, oder unsere Fahrten entsprechend planen müssen. Weil wir haben auch da, weiß ich gar nicht, zahlenmäßig, ich glaube dazu zu den Alternativkraftstoffen, also Diesel und Benzin, glaube ich so ungefähr 14.000 Tankstellen in Deutschland.
Okay.
Ja, also um da mal so, sag ich mal, zu gucken, wie sieht es da aus. Warum macht man das? Ich habe gerade die Tankzeiten angesprochen, die anders sind als beim E-Fahrzeug. Dann gibt es auch natürlich andere Reichweitenmöglichkeiten, wenn ich es dann wirklich nutze. Und ich glaube, du hast den X5 gerade angesprochen. Ich glaube, der kommt dann auch 500, 600 Kilometer weit als ein großes SUV. Das ist ja auch schon mal ausreichend.
Eine Hausnummer.
Das ist eine Hausnummer. Und diese Energie, die ich betanken kann. Also egal, welchen Charter du jetzt anfährst. Und auch da, du hast gesagt, du hast diese 800-Volt-Technik bei dir drin. Ne? So ein Kilo Wasserstoff kann ich ungefähr in einer Minute tanken. Also ein Fahrzeug hat so 5, 6, 7 Kilo Wasserstoff on board.
Okay.
Und ein Kilo Wasserstoff hat so, ja, circa 30 Kilowattstunden so an Energiehaushalt.
Wow, okay. Das ist üppig.
Das ist üppig.
Eine Thematik, die immer nach oder neben der Verfügbarkeit natürlich auch immer angesprochen wird, wobei sich das wahrscheinlich bedingt. Geringe Verfügbarkeit hat ja immer, das ist auch so Angebot und Nachfrage, geringe Verfügbarkeit gleich hoher Preis. Das ist ja auch, ich sag mal, glaube ich, auch so ein wirtschaftlicher Zusammenhang, der nicht zu leugnen ist. Wo liegt denn sowas tatsächlich gerade aktuell, wenn an so einer Wasserstofftankstelle, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine gesehen habe, was kostet denn dann so ein Kilo Wasserstoff aktuell?
Die Wasserstofftankstelle an sich sieht ja erstmal aus wie eine herkömmliche Tankstelle. Meistens gibt es da eine Zapfsäule, die dann, sag ich mal, mehr daran ist.
Okay.
Wenn du mal drauf achtest, wirst du eine Wasserstofftankstelle daran erkennen, dass da so ein großer weißer Zylinder über das Dach ragt. Also wenn du drauf zufährst, siehst du schon diesen großen, volumigen Wasserstofftank.
Okay.
Ja.
Ist mir tatsächlich schon aufgefallen, jetzt wo du sagst. Okay, ich werde noch genauer drauf achten. Okay.
Und aktuell kostet ein Kilo Wasserstoff, also für die Pkw-Seite, also 700 Bar, um da auch so mal ein bisschen Technik reinzubringen, 13,85 Euro. Und du kommst, und da auch wieder, um so ein bisschen herleiten zu können, ist das jetzt günstig, ist das teuer? Und du kommst ungefähr im Pkw-Bereich mit einem Kilo Wasserstoff, kommst du 100 Kilometer.
Okay. Also würde ich mal sagen, über einen dicken Daumen liegst du zwischen Verbrenner und Elektro.
Ja, genau. Das ist teurer als die elektrische Variante.
Okay.
Und je nachdem, sag ich mal, was du beim Verbrenner hast.
Klar. Ja. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, 13,85 Euro, hast du gesagt, also dann wären der 13,85 Euro auf 100 Kilometer. Das ist, ja, okay, mit einem Auto, das mit einem Verbrenner, das relativ wenig verbraucht. Also mit einem günstigen Diesel ist das sicherlich auch zu schaffen. Aber so, ich sag mal, mit einem normalen Auto, das vielleicht so 9 oder 10 Liter verbraucht, ich glaube, was kostet der Liter Sprit aktuell? Vielleicht 1,70 Euro. Dann bist du sicherlich dazwischen. Und in der Regel, es sei denn, du tankst halt nach 200 Kilometer Vollgas bei Ionity für 80 Cent, dann bist du da sicherlich auch teuer. Aber in der Regel wirst du genau in der Mitte liegen. Und ich hatte immer gedacht, dass es irgendwie deutlich teurer ist, weil man das auch gesagt hat, es wäre also auch auf der Kostenseite keine Alternative, aber das ist ja dann gar nicht so.
Also so schlimm ist es nicht.
Okay.
Natürlich ist es auch immer etwas teurer und was wir nie vergessen dürfen, das machen wir bei elektrischen Fahrzeugen ja auch so, dann, ja, ich kann mit meinem kleinen Diesel ja auch günstiger fahren, aber wir müssen auch immer die Fahrzeugklassen dann uns auch mal anschauen. Ne?
Absolut.
Das wird nämlich oft vergessen, dass wir dann bei den elektrischen Fahrzeugen auch, sag ich mal, größere Fahrzeuge haben. Und dann wird aber immer in der Verbrennerschiene geguckt. Aber der kleine, ich weiß nicht, der verbraucht aber weniger.
Ja, okay. Ja, das stimmt. Das ist so wahrscheinlich Äpfel mit Birnen-Thematik. Mhm. Das verstehe ich. Wir haben ja so ein bisschen die Problematik, wenn das Thema Wasserstoff wirklich eine Alternative wäre, haben wir trotzdem ein Henne-Ei-Problem. Es gibt ja auch viele in der Elektromobilität, die sagen, okay, ich schaffe mir noch kein Elektroauto an, weil die Ladeinfrastruktur noch nicht fortgeschritten genug ist. Dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Investor, der sagt, ja, aber ich baue jetzt noch nicht so viel Ladeinfrastruktur, weil es gibt einfach wesentlich zu wenig Autos. Ich glaube, irgendjemand aus den USA hat das ja, glaube ich, mal ganz im Nachhinein ganz richtig gemacht. Selbst ich habe das damals für nicht nachvollziehbar erachtet, dass einer so in so großem Umfang für ein großes Invest Ladeinfrastruktur baut, obwohl es diese Autos ja, ich sag mal, im Verhältnis eher noch wenig gab. So, heute kann man ja sagen, und dass Tesla, jeder, der mal einen Tesla hatte oder mal gefahren ist, man muss es jetzt ja nicht unbedingt mögen, also es ist ja schon speziell, aber ich glaube, eine Sache ist zweifelsfrei ganz weit vorne, das ist einfach die Ladeinfrastruktur und das ist wirklich großartig. Also wir haben selber, ich hatte selber mal so ein Model Y und wir hatten selber so zwei Model 3 Performance, auch mal in der Agentur über so ein Abo-Modell und da ist das Laden überhaupt gar kein Thema. Das muss man ganz ehrlich sagen. Du fährst über die Navigation den Hypercharger an. Das Ding hat wirklich Dampf auf dem Kessel. Du musst keine App, kein Nichts starten, kein gar nichts. Einfach das erkennt das Auto sofort und das funktioniert wirklich toll. Das wiederum, glaube ich, hat am Ende, glaube ich, auch dazu geführt, in Kombination mit der Thematik, dass man bei Tesla, glaube ich, am Anfang hat man auch immer kostenfrei den Strom dazu bekommen. Ich glaube, es gibt ja sogar heute noch Altverträge, die, glaube ich, ihr Leben lang umsonst Strom tanken können. Das hat aber dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, die Ladeinfrastruktur, ich probiere das mal aus. Wow, das ist ja gar nicht so schlimm. Dann her so ein Karton. Und dann ist da, glaube ich, auch Preis-Leistung. Ist ja schon sicherlich, so ich mal, insbesondere bei Model 3 und Y, das ist ja schon überragend. So, jetzt haben wir das Thema Wasserstoff. Ich würde mich jetzt für ein X5 Hydrogen entscheiden. Ich würde es ja jetzt nicht machen, im Zweifel, wenn du sagst, es gibt 100 Tankstellen und ich fahre jetzt 100 Kilometer zur Tankstelle. Das wäre ja schon irgendwie doof. Gibt es denn eine Entwicklung seitens der Industrie, die jetzt irgendwie auch was den Tankstellenausbau angeht? Ich hatte ja wahrgenommen, dass es eher noch runtergefahren wird. Das wäre ja auch wieder dann problematisch. Wie ist denn das? Weißt du, hast du da Kenntnis drüber, wie da jetzt so die Situation sich wirklich darstellt?
Da sind einige Tankstellen wirklich, die schon wieder geschlossen worden sind. Aber es war am Anfang auch erstmal zu versuchen, dann gibt es sogar Förderung, ne? Und aber das, was du gerade die ganze Zeit auch beschrieben hast, ist ja recht einfach, auch in ganz klare Worte zu fassen. Du hast das Model 3 oder Y oder den Tesla allgemein ja genommen. Warum hat man sich dafür entschieden und so schnell? Weil wir Menschen sind. Wir wollen das ja relativ einfach haben. Wir wollen es ja gar nicht umgewöhnen. Wir waren vorher dran, Verbrenner fährt zur Tankstelle, Zapfahren rein, weiterfahren. Und so ähnlich und noch viel leichter war es ja beim Tesla. Ranfahren, keine Kreditkarte, kein nichts, Knöpfchen drücken, Tankdeckel oder Ladebuchse geht auf, tanken. Und deswegen ist das auch ein Erfolgsmodell. Und wenn man jetzt sagt, wir machen einmal die Wasserstoffgeschichte auf, wo man sagt, wir haben begrenzte Tankstellen. Das heißt, ich muss relativ viel planen. Ich muss lange fahren bis zur Tankstelle. Und dann gibt es auch nur eine Lade- oder eine Tankkarte dazu. Die muss ich dann haben. Dann wird das von uns Menschen einfach nicht angenommen. Also da ist egal, wie gut dann auch die Technik sein mag, ja, dann wird es einfach nicht angenommen oder kommen auch die ganzen negativen Seiten hoch, weil wir halt leider Menschen sind.
Ja, das stimmt leider. Das würde ja aber in der Konsequenz bedeuten, dass das Thema Wasserstoff jetzt unabhängig der Verfügbarkeit, der Logik, der Sinnhaftigkeit eigentlich deswegen schon gestorben ist oder fast gestorben oder es zumindest brutal schwierig hätte, sich überhaupt ansatzweise durchzusetzen, weil es einfach so wenig Angebot gibt. Jetzt schüttelst du den Kopf.
Genau.
Jetzt bin ich verwirrt.
Ich habe ja gesagt, wir müssen einfach darauf hinwirken und die Technik muss einfach besser werden. Es gibt ja auch ganz klare Sachen zum Tanken von Wasserstoff, die auch ganz klar dafür sprechen. Das heißt, wenn ich jetzt Wasserstoff tanke an der Tankstelle, kann ich mit diesem Fahrzeug, analog wie bei einem elektrischen Fahrzeug, ja gar nicht erst losfahren. Wenn du jetzt mal YouTube aufmachst und guckst, wenn wir hier so Suchbegriff, irgendwelche Tankstellenunfälle hier mit Benzin, Diesel, wo dann der Zapfhahn drin war, man losgefahren ist, die ganze Tankstelle brennt oder so. Das kann ja bei der Technologie halt nicht passieren. Ja, also es gibt da auch dann entsprechend Vorteile in der Technologie. Die müssen aber jetzt erstmal überwiegen und wir müssen da halt noch nachsteuern.
Okay.
Und ich glaube, das ist ja, sag ich mal, mein Job, den ich aktuell habe. Es muss einfach zu der ganzen neuen Technologie, egal was es ist, was wir jetzt voranbringen wollen, muss es viel mehr Aufklärung geben. Also das ist genau das. Wir haben schon jetzt vielfach über die Kommentare gesprochen. Die kommen ja da nur her, weil die Erfahrungen fehlen. Ja? Und wenn viele Menschen mehr aufgeklärt würden zum Thema, egal was es gerade ist. Ich glaube gerade, was passiert, Wasserstoff von der Bundesregierung, E-Mobilität, Wärmepumpe, Heizung. Also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die forciert werden. Und dazu muss einfach grundlegend mehr aufgeklärt werden.
Ja.
Weil was war denn, sag ich mal, gar nicht unser Thema, aber was war denn, sag ich mal, vor ein paar Monaten, als die Heizungsgesetz zur Sprache kam? Jeder war verunsichert.
Ja.
Jeder wusste nicht, was er machen sollte. Und ich glaube, da muss vorher viel mehr Information passieren.
Absolut. Und diese Verunsicherheit, ich glaube, das soll jetzt gar nicht unser Thema sein, aber da gibt es ja, glaube ich, in ganz vielen politischen Bereichen ganz, ganz viel Verunsicherung. Eine Sache, die uns aber sicherlich hier tangiert in unserem automobilen Kontext, ist unter anderem, und das ist diese Woche wieder aufgekommen, schon eigentlich sehr spannend. Ich habe neben der Thematik, dass ich mich mit solchen Fachleuten, wie du es bist, zum Thema Wasserstoff und Elektromobilität, umgebe ich mich aber auch gern zumindest in die Diskussion oder Kommunikation mit Leuten zum Thema alternative Kraftstoffe. So, und da gibt es ja zum Beispiel den lieben Christian Nicolai, liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus, der auch, ich glaube, im Januar hier zum Podcast sein wird. Der Christian ist halt ein absoluter Verfechter, den ihn bei LinkedIn kennen. Er bettelt sich da auch sehr, sehr gerne, ist aber, wie ich finde, einer, der das aber auch wirklich mit Inhalt dann hinterlegt. Und bei ihm geht es um das Thema E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, und er ist halt ein großer Verfechter des Thema HVO, fährt halt auch selber eine dieselbetriebene G-Klasse. Und jetzt haben wir das Thema, dass HVO ja freigegeben werden soll. Das ist, glaube ich, jetzt in den letzten Themen. Ich glaube, so gefühlt ist das soweit durch, ab Januar 23. Da gab es ja auch in der EU schon ganz weit, gab es Freigaben, nur in Deutschland halt noch nicht. Und in dem ganzen Zusammenhang kam dann nochmal die Diskussion wiederum auf, überhaupt Verbrennerverbot 2035. Das ist dann ja mehr oder weniger eigentlich gefühlt gekippt worden durch unseren Bundesverkehrsminister. Und jetzt in der letzten Woche, also heute vor 6 Tagen, war ja eine große Sitzung innerhalb der EU. Und dort ist dann wieder rausgekommen, dass man, dass der unser Bundesverkehrsminister oder unsere deutsche Idee, wenn man es mal so nennen will, da relativ allein auf weiter Flur steht und dass man sagt, das wird so jetzt nicht passieren. Was ich damit meine, das ist einfach natürlich diese Unsicherheit, die natürlich dann auch forciert wird, indem man von vornherein sagt, also 2035 Verbrennerverbot, dann gibt es ganz viel Aufschrei unter der Verbrennerfraktion, dann gibt es Leute, die es auch begründen können, warum der Aufschrei berechtigt ist, dann gibt es diejenigen, die zumindest es relativ gut einordnen und sagen, okay, es darf vielleicht ab 2035 nichts Neues mehr produziert werden, das heißt aber nicht, was ja auch viele Leute gesagt haben, dann nehmen sie mir am 31.12.34, kratzen sie mir hinten den Stempel vom Kennzeichen, das ist ja nun auch nicht so. Da gibt es halt ganz, ganz viel verschiedene Meinungen. So, und dann ist das Thema wieder aufgemacht worden, aufgrund von, weiß ich nicht, äußeren Umständen, dass man in Deutschland doch sagt, okay, Verbrennerverbot wird vielleicht gekippt. Dann ist es für viele, glaube ich, so wieder hingenommen. Okay, dann ist das so. Die E-Onlys schreien groß auf. Die anderen sagen, juhu, das ist toll. Und jetzt auf einmal stellt sich wieder raus, dass es jetzt wahrscheinlich doch nicht so kommt. Also das ist schon für die gesamte Thematik wirklich, wirklich richtig, richtig schwierig.
So, jetzt verstehe ich die Frage nicht. Nein.
Da war auch gar keine Frage. Da war auch gar keine Frage drin.
Ich habe aber dazu noch
eine Anmerkung.
Gerne. Und ein Beispiel. Mhm. Die Verunsicherung, ja. Mhm. Die haben wir ja, sag ich mal, bis zu einem gewissen Teil auch.
Klar.
Weißt du, was ich überhaupt nicht gut finde und überhaupt gar nicht verstehen kann?
Ja.
Die Verunsicherung der jungen Menschen. Weil als zum ersten Mal im Radio beschlossen worden ist, Verbrenner aus 2035, war ich gerade unterwegs, weil ich eingeladen worden bin und sollte sprechen.
Okay.
Zum Thema alternative Antriebsformen an der berufsbildenden Schule.
Ja. Okay.
Und da waren junge Menschen, die gerade lernen, Pkw, Nutzfahrzeuge und Landmaschinen.
Mhm.
Und kannst du dir vorstellen, was da dann morgens los war? Weil die lernen ja jetzt gerade einen Beruf, in dem die Antriebsform, die sie gerade lernen, im Bereich gerade Landmaschinen oder Lkw, komplett in Frage gestellt wird.
Mhm. Stimmt.
Und da war auch dann an dem Tag dann auch wenig Aufklärung da, weil die haben das jetzt gehört. Und die haben sie, also kamen dann auf mich zu und sagten, ich lerne irgendwas, das braucht man gar nicht mehr.
Mhm.
Und da, also ich, man kann ja viel machen, aber wir müssen unsere jungen Menschen nicht verunsichern.
Ja. Ja, das ist tatsächlich dieses Thema Verunsicherung oder mangelnde Aufklärung ist wirklich so ein Riesenthema. In dem Bereich sehe ich das tatsächlich genau wie du. Das passiert aber dann immer regelmäßig durch diese ganzen Sachverhalte und natürlich. Wenn wir ganz ehrlich sind, dieses Thema Social Media hat natürlich einen riesigen Anteil daran, dass natürlich auch ganz, ganz viele Sachen kommuniziert werden. Und ich weiß jetzt nicht, wie oft muss man eine Sache lesen, dass man sie glaubt 7 Mal und dann liest du das immer wieder mit dem und das gibt ja dann auch immer diese Statements, umso öfter du etwas sagst, deswegen wird es ja nicht unbedingt wahrer, aber das ist einfach in der Wahrnehmung, ist es tatsächlich so. Aber bevor ich nochmal ganz kurz auf so ein ganz aktuelles Thema habe, denn wir haben ja auch so ein gemeinsames Projekt, ne, lieber Mike, was wir gerade so gemeinsam gestartet haben, oder nein, es ist ja dein Projekt und wir dürfen so ein bisschen supporten, um das mal richtig einzuordnen. Eine nochmal so eine persönliche Meinung von dir, wobei ich mir die Antwort vielleicht fast selber geben kann. Was meinst du denn, wohin müsste denn das gehen? Wie schätzt du das ein Thema Technologieoffenheit? Das ist schon zum Unwort geworden. Ist es denn wirklich das oder würdest du als Fachmann sagen, nein, lass uns mal lieber auf ein oder zwei Themen konzentrieren oder was glaubst du persönlich und gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen deiner persönlichen Meinung und der Wahrscheinlichkeit, wie es sich entwickeln wird?
Also ich glaube, ich kann das erstmal an ein paar Beispielen festmachen. Diese Technologieoffenheit bleibt,
okay,
weil wir haben gerade über Individualverkehr gesprochen, da fahren wir gerade elektrisch. Das ist doch, sag ich mal, ganz gut. Das werden wir auch weiterhin machen. Es wird auch dann Ausnahmen geben, die auch dann mit Wasserstoff fahren. Der Schwerlastverkehr, also wo wir mehr Energie brauchen werden, die werden dann wahrscheinlich auf den Wasserstoffantrieb gehen mit der Brennstoffzelle.
Mhm.
Es ist auch in Diskussion, ob man dann Wasserstoff auch verbrennen kann. Ne? Das, okay, das gibt es ja auch.
Okay.
Und dann wird es ja weiter hoch, sag ich mal, Schiffverkehr, Flugverkehr, Land- und Baumaschinen. Aber da wird sich zeigen, was ich denn da brauche. Also ich glaube nicht, dass die Technik ist da. Also da hast du gerade, sag ich mal, drüber gesprochen.
Mhm.
Es funktioniert ja alles nebendran.
Mhm. Okay.
Aber das ist auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wir wären ja alle elektrisch unterwegs gewesen, wenn halt Bosch nicht den Anlasser erfunden hätte und, sag ich mal, der Verbrennungsmotor durch nicht mit Kurbel jetzt angesprungen wäre, sondern sei mit elektrischen Anlasser. Es gab ja auch schon zu der Zeit, gab es ja auch schon batterietische Fahrzeuge. Natürlich hat die doch eine geringere Reichweite, aber das wird der Markt, glaube ich, einfach zeigen. Okay. Aber wichtig ist, glaube ich, für uns alle, dass wir halt keine fossilen Brennstoffe mehr durch die Gegend feuern.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was auch logisch ist. Ich für mein Dafürhalten denke halt immer, grundsätzlich, es wird, glaube ich, eine Mischung sein aus ganz, ganz vielen Sachen. Und grundsätzlich, finde ich, hat man in der ganzen Diskussion oftmals so das gemeinsame Ziel irgendwie aus den Augen verloren, sondern es geht nur halt darum, das, was der andere gut findet, doof zu finden und ihm das auch sehr deutlich zu sagen, obwohl ich es gar nicht weiß, ob es wirklich doof ist. Aber das gesamte Ziel, einfach wirklich CO2 massiv zu reduzieren, das sollte eigentlich da sein. Und das ist, glaube ich, auch das Thema, an dem wir weiter alle arbeiten müssen. Jetzt würde ich noch ganz kurz, du hast doch eine Anmerkung.
Ja.
Gerne.
Du siehst ja gerade, sag ich mal, wie ich auch hier sitze, wie die Zuhörer, sag ich mal, sehen es nicht.
Füße auf dem Tisch, ja, das ist mal gut, da haben wir kein Video an.
Also hochgekrempelte Ärmel. Und das ist meistens so wirklich, wenn ich in Veranstaltungen bin und es gibt dann seit 10 Leute, die auf dem Podium irgendwas erzählen. Dann wird erzählt, man könnte vielleicht, man möchte und so. Und dann wird auch ganz viel gesagt, dann wird der Vorredner dann in Frage gestellt, weil elektrisch oder Wasserstoff oder was auch immer. Ich glaube, wir müssen einfach lernen, wieder was zu machen. Deshalb gehe ich dann immer auf die Bühne, krempel dann die Ärmel und sage, bitte alle nebeneinander, ja?
Okay.
Macht bitte.
Ja.
Und nicht redet nicht die Ideen des anderen kaputt. Vielleicht sind sie ja doch aus gut.
Ja.
Aber das ist dann nebeneinander hochlaufen.
Ja. Finde ich gut. Wir haben hier bei uns in der Agentur so ein bisschen aus dem Hashtag einfach mal machen, was nicht bedeutet, einfach mal blind loslaufen, aber wirklich mal machen. Mir hat neulich einer gesagt, lieber 50% machen ist besser als 100% nichts machen. Und if you never try, you'll never know. Und es gibt ja diese ganz, ganz vielen Sachen, die da wirklich mit reinspielen, was ja nicht heißt jetzt blinder Aktionismus, dass das jetzt irgendwie die Lösung ist, aber trotzdem tatsächlich einfach auch mal ins Machen zu kommen, ja, und nicht nur zu schnacken.
Du hast auch gerade gesagt, das Machen. Wir haben ja vor 2 Wochen auch gemacht.
Genau.
Und es kam ja auch viel vorher, wo man sagte, das, was wir gemacht haben, braucht eigentlich niemand.
Das ist richtig. Aber wir müssen ganz kurz mal aufklären, lieber Mike, was wir da überhaupt gemacht haben. Jetzt könnte man fast denken, dass wir beide uns abgesprochen haben. Aber das sind einfach deine rhetorischen Fähigkeiten, wie du in die Situation hier reingrätscht und mir den Ball hier rüberschießt. Das ist das neue Projekt, was du gestartet hast. Und zwar, ich würde es ganz kurz mal aus meiner Sichtweise nochmal versuchen zu skizzieren, weil ich ja nun selber live dabei sein durfte. Und als du mich vor einem halben Jahr vielleicht mal angesprochen hast, pass auf, da ist was in der Planung, wir gründen etwas aus, zusammen mit dem BNW, das ist das Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft. Wir gründen jetzt ein ganz, ganz wichtiges Schulungsthema aus, weil es ja ganz viel Bedarf gibt. Haben wir uns dann zusammengefunden? Du bist ja schon seit der ersten Cars and Bytes auch Partner, auch zum Thema Wasserstoff, zum Thema Elektromobilität, zum Thema Sicherheit in diesen ganzen Bereichen. Und wir haben ja unser schönes Werkstattstudio gebaut, was wir jetzt natürlich nochmal sehr umfangreich umgestaltet haben, mittlerweile auf 400 Quadratmeter. Ist so unser neuestes Baby. Und du hast ja quasi das rote Band durchgeschnitten, weil du die erste Veranstaltung durchgeführt hast. Und das Thema ist dort Sicherheit, die uns fast alle betrifft, zumindest alle, die geschäftlich ein Elektrofahrzeug fahren oder einen Hybrid vielleicht sogar auch. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz was dazu sagen, Mike, was passiert da und warum ist das tatsächlich dort so wichtig und warum gibt es so viel Bedarf?
Einmal wollten wir das machen, dass wir wieder Aufklärung betreiben, also dass wir einfach mal darstellen, wie jetzt gerade E-Mobilität ist. Ist es gefährlich? Wie wird denn geladen? Was passiert? Also haben wir ganz, ganz viele Themen auch dann an dem Tag angesprochen. Was passiert denn beim Batteriebrand? Wie lange lebt denn so eine Batterie überhaupt? Das haben wir gemacht, um aufzuklären. Aber der entscheidende Aspekt auch, dass die DGUV sagt, wenn du ein Betriebsmittel hast, also dann das Fahrzeug dir, sag ich mal, durch dein...
Kurze Grätsche, DGUV ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung.
Richtig.
Okay.
Gut gemerkt.
Ja.
da ist es nicht wünschenswert, diese Aufklärung zu haben, sondern da musst du sie einfach haben. Und wir haben es dann in einer wirklich, glaube ich, schönen Art und Weise bei dir präsentiert, weil wir kennen, glaube ich, alle diese ja, Arbeitssicherheitsbelehrung, so möchte ich sie mal nennen. Oder auch, wenn es dann online gemacht wird, wenn man dann so hier so, ich nenne es mal 100 Folien teilt. Mhm. Und da bin ich auch dankbar darüber, dass wir jetzt, sag ich mal, hier das relativ schön machen konnten. Mhm. Und auch unterhaltsam. Mhm. Weil wie lernst du am besten, wenn es Spaß macht?
Absolut.
Ja. Und nochmal da, und das kann ich gar nicht anders sagen, war es einmal nice to know für jemanden, der, sag ich mal, sich informieren möchte. Mhm. Aber für diejenigen, die ein Fahrzeug fahren, dann auch betrieblich bedingt, also als Dienstfahrzeug, sie müssen es halt machen. Und was haben sie uns sich vorher da, sag ich mal, relativ viel auch anhören müssen? Ja, warum ich das überhaupt machen muss? Mhm. Natürlich, wir haben auch dargestellt, dass dieses Fahrzeug entsprechend sicher ist und dass auch nichts passieren kann. Mhm. Aber es sind halt Vorgaben. Wie jede andere Versicherungsrichtlinie, die es so gibt, muss ich mich einfach dran halten.
Klar.
Ja? Und dass ich sage, ich finde es blöd oder ich habe noch nicht von gehört, hat uns immer noch nicht davor irgendwie davor gefeit, dann, wenn was passiert, fragt man doch mal nach.
Ja.
Ich denke mal, wir haben es, glaube ich, ganz schön hingekriegt.
Also ich würde dich da korrigieren, ich würde das ganz aus diesem Satz wirklich streichen, was mir wirklich besonders gut gefallen hat, zumal ich auch im Vorfeld die eine oder andere Diskussion dazu hatte, mit Leuten, die sagten mir, aber was soll denn da passieren? Das ist doch völlig sicher. Also ich fahre jetzt seit einem halben Jahr elektrisch, so da wird der Stöpsel hinten reingesteckt und dann mache ich die Klappe wieder zu, fahre ich weiter, was soll denn passieren? Ich baue ja nicht die Batterie aus. Ja, das ist alles richtig so. Nichtsdestotrotz kann man sich jetzt erstmal über die Sinnhaftigkeit, der Sinn ist, glaube ich, schon da, da geht es um Sicherheit, aber um die Erfordernis. Muss das jetzt wirklich sein? Ich glaube, darüber kann man trefflich diskutieren, kann man aber spätestens dann eigentlich gar nicht mehr diskutieren. Das ist einfach Vorschrift, Punkt. So, und da kann ich mich dran halten und auch ich wusste das ja gar nicht. Du hast mich dann aufgeklärt und dann geht es ja auch so um so Haftungsthemen. So, und dann ist spätestens der Geschäftsführer, der ist dann dran, wenn mal wirklich was passiert. Toi, 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 dreimal auf Holz geklopft, passiert jetzt selten was. Aber wenn mal was ist, stehst du in der Haftung. Gilt ja für mich auch. Deswegen haben wir auch unsere Leute auch in diese Schulung bei dir mit eingesteuert. Was ich übrigens sehr bemerkenswert fand, und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Wir kennen alle diese Schulung. Und allein, wie du es gerade schon erzählt hast, dann hast du da irgendwie hunderte von Folien oder so ein Belehrungsding. Das hört sich ja schon im Wort selber schon total dröge an, wo du sagst, okay, das muss ich mir jetzt anhören oder nicht. Was ich wirklich toll fand, dass die einfach ganz viel Insights gegeben haben, ganz viel Themen, Informationen rund um Elektromobilität selber, die man vielleicht schon mal gehört hat, aber gar nicht so richtig weiß. Also was ist denn Lebensdauer, Batterie, Degradation, Ausdrücke, was passiert denn wann, wo, wie? Was passiert denn wirklich mit dem Auto? Ihr habt über das Getriebe geredet, vorwärts wie rückwärts, eigentlich ein und derselbe. Salat wollte ich gerade sagen, ein und dasselbe technische Thema. Also ich fand es wirklich interessant. Es waren einfach so ein paar Themen, wo ich gesagt, okay, das habe ich schon mal gehört, konnte ich aber nicht einordnen. Jetzt weiß ich das. Und das Ganze gepaart mit dem Sicherheitsaspekt, dass man dann doch an der einen oder anderen Stelle darauf achten soll, auf diverse Sachen, finde ich einfach extrem spannend. Und in einem gebe ich dir absolut recht, das ist okay, das ist jetzt so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das ist in unserem Werkstattstudio extrem gut aufgehoben, weil wir A, die Möglichkeit haben, das wirklich live zu zeigen, parallel und nicht nur mittels einer Folie oder einer Skizze, sondern wirklich am lebenden Objekt, also tatsächlich am Fahrzeug. Was passiert dann wann, wo, wie? Das finde ich schon spannend. Und wie oft soll sowas jetzt noch stattfinden? Das ist jetzt so ein Dauerthema, was jetzt gerade im Aufbau ist und sich dann sicherlich, so ist der Plan, auch etablieren wird und auch ja etablieren muss, weil das ist ja einfach Vorschriften, korrekt?
Das ist ein Dauerthema, wir werden es regelmäßig machen.
Okay.
Weil auch diese Veranstaltung hat uns ja recht gegeben, weil was ist passiert? Wir haben diese Unterweisung, sag ich mal, durchgeführt und nachher haben sogar ganz, ganz viele Leute Fragen dazu gestellt. Also so interessant kann das Thema ja gar nicht gewesen sein, wenn dann, sag ich mal, online auch, und das haben wir ja zugelassen, auch dann dazu wirklich dann auch Fragen gestellt worden sind.
Ja, das war ein Thema, da habe ich mich übrigens total gefreut, dass wir sehr, sehr schnell auch inhaltlich da zusammengefunden haben, dass wir gesagt haben, okay, das Thema Interaktion ist einfach bei Online-Veranstaltungen brutal wichtig. Das ist einfach, man sagt ja, Content is King, ganz klare Geschichte, Qualität muss stimmen, das kriegen wir auch hin, das ist ja wie Fernsehen, aber halt Interaktion. Und mich hat es wirklich positiv überrascht, wie viele Menschen wirklich Fragen gestellt haben. Ne? Angefangen von, wie lange gilt denn jetzt diese Schulung und was ist, wenn ich die Schulung jetzt doch nicht gemacht habe, was passiert mit meinem Chef, ne? Muss ich ihm jetzt demnächst eine Feile in den Kuchen backen und. Und das waren ja wirklich auch ganz viele ernsthafte Themen. Ich fand das wirklich extrem bemerkenswert Und darum freue ich mich auch schon auf die ganzen nächsten Themen, die da kommen, weil es eins auch immer oder ein Teil dabei immer bei uns im Fokus ist. Und deswegen freue ich mich auch über die Kombination, weil du natürlich die absolute fachliche Expertise damit bringst mit deinem Trainerteam. Du machst ja auch nicht alles selbst, ja, sondern bringst dein Trainerteam mit, zumal die Anzahl der Schulungen jetzt auch deutlich hochgefahren wird. Auch wir reden nicht nur dann über Hochvolttechnik, sondern wir reden auch noch über ganz viele andere Sachen. Das kannst du ja alleine gar nicht abbilden. Das heißt, du bist ja als Geschäftsführer dieser neuen Firma auch der Kopf, der organisatorische Kopf, der das Ganze jetzt mit aufbaut. Das heißt, da werden noch ganz, ganz viele Themen kommen und da freue ich mich wirklich drauf auf die ganzen Themen, die wir da ausspielen können. Und eins, das ist das, was ich gerade sagen wollte, dass ich mich ja sehr darüber gefreut habe, dass du die fachliche Kompetenz mitbringst, uns aber total vertraut hast, indem wir dir auch Ratschläge geben durften und Support geben durften. Wie machen wir das? Denn eins ist ganz wichtig, es muss einfach den Leuten noch Spaß machen. Wir müssen Interaktion und es muss einfach angenehm sein. Sonst, gerade online, die Leute sind dann weg, die schreiben nebenbei WhatsApp oder klappen den Deckel zu, kriegt sowieso kein Mensch mit und dann, das ist alles aber ja nicht zielführend. Also an der Stelle.
Das ist aber auch nicht mein Anspruch. Oder sag ich mal, unser Anspruch an sich, also deiner auch mit.
Ja.
Und wir haben, glaube ich, eins gesehen bei der Veranstaltung selber, das war mir auch noch nicht so bewusst oder ich habe es natürlich also bewusst schon, aber ich habe mich gefreut, wie breit aufgefächert diese Zielgruppe war. Es waren ja nicht gerade nur die Fahrer, sondern es kamen hinterher Fragen auch von Rettungskräften, von Pannendiensten, von Leuten aus der Werkstatt. Also wo man sagte, das Interesse ist schon da.
Ja, definitiv.
Diese beiden, die es gemacht haben, konnten erst mal aus ihren Erfahrungen sprechen. Und das ist bei jeder Veranstaltung, die wir machen, auch wichtig. Wir versuchen es auch so einfach wie möglich zu erklären. Also es macht ja keinen Sinn, da wirklich Fachbegriffe und so, das versteht keiner.
Ja.
Sondern es macht ja erst dann Spaß, wenn du es wirklich auch verstehst.
Absolut. Absolut. Also ich habe es mir nämlich auch angesehen, immer so ein Switch, ne? Weil mein Vorteil war, dass es ja bei uns im Studio war. Ich konnte mir das ein bisschen live angucken, aber dann bin ich mal schnell ins Büro rübergelaufen und mir das Ganze mal so aus Gastsicht von außen, aus User-Sicht mal anzusehen. Wirklich super, super spannend. Genau, und an der Stelle bleiben mir jetzt nur eigentlich zwei Sachen. Zum einen, das erste ist, lieber Mike, wir sind leider am Ende unserer Zeit angekommen. Ich glaube, das ist verflogen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube oder ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer da draußen ein bisschen was haben mitnehmen können von deiner Expertise. Ich bin da relativ sicher. Man könnte, glaube ich, da technisch noch bis ins Detail einsteigen. Und man hat ja auch gemerkt, dass du diese Kompetenz mitbringst. Aber so für mein Niveau, für mein Level war das jetzt so, dass ich sage, okay, das macht schon auf jeden Fall Sinn, das, was ich zumindest immer glaube, da zumindest offen an diese Sachen ranzugehen, sich die anderen Meinungen anzuhören und dann abzuwägen, das finde ich tatsächlich persönlich immer sehr wichtig. Aber an der Stelle hast du das nochmal mit Nachdruck so unterstrichen. Und darum würde ich sagen, das war toll, dass du hier warst.
Lieber Mike. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja.
Und das habe ich, glaube ich, schon, mit wem habe ich das denn besprochen? Mit irgendeinem habe ich es nämlich gesagt, hier hinkommen ist immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ne?
Oh, das hast du schön gesagt. Und für euch da draußen, dieser Satz hat übrigens kein Geld gekostet. Also nicht, dass man das jetzt glaubt. Allerdings, was Geld kostet, aber da habe ich noch eine Idee für uns alle, diese Schulungen, die dort durchgeführt werden, die haben natürlich eine kleine Schutzgebühr oder kosten einen gewissen Obolus. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, für das, was man dort bekommt und natürlich am Ende des Tages gibt es ein Zertifikat, das kostet ein paar Euros, aber verfolgt mal bitte den Mike Groß, Mike mit AI bei LinkedIn, da werdet ihr die nächsten Ankündigungen auch nochmal sehen oder auf der Seite des BNW. Und ihr müsst das ganz detailliert genau befolgen, denn ich werde jetzt gleich, wenn wir mit durch sind, werde ich dem Mike noch einen Rabattcode für alle Cars and Bytes und The Digital Drive Hörer rausleiern. Das werden wir dann nochmal bei LinkedIn veröffentlichen. Ich glaube, da könnt ihr neben der Tatsache, dass ihr ganz, ganz viel Spaß habt, ich glaube, es geht so 90 Minuten, könnt ihr noch richtig Geld sparen. Das werde ich, glaube ich, ja, Mike guckt mich gerade ein bisschen zweifelhaft an, aber wir werden das einfach durchsetzen. Das kriegen wir hin. Also, mit dieser frohen Botschaft möchte ich das für heute beschließen. Mike, in diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank und euch da draußen habt eine schöne Zeit und bis ganz bald wieder, zusammen entweder mit der lieben Kelly oder mit mir. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.